Der nun folgende Vortrag wurde bereitgestellt durch das Studierendenvorschlagsbudget. Samstags-Uni im Wintersemester 2017-2018. 500 Jahre Reformation. Luther und die Folgen. Ein Vortrag von Professor Dr. Werner Frieck der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg. Die göttliche Brutalität des Bruder Martin. Literarische Lutherporträts von Kleist bis Thomas Mann.
Meine Damen und Herren, wenn wir uns nach dem Fest der Töne von heute Nacht im grauen Licht des Samstagvormittags wieder der Wirklichkeit und dem Bezirk der Sprache und heute insbesondere der Literatur zuwenden, dann kann es nicht schaden, wenn wir uns ganz kurz darauf besinnen, worauf wir uns dabei einlassen, mit was für einem Medium wir es zu tun bekommen, wenn wir von Literatur sprechen. Literatur, so glaube ich, ist ein Reflexions- und ein Kommunikationsmedium, in dem Gesellschaften und Kulturen sich den Spiegel vorhalten und über wichtige Fragen oder Probleme ihrer Identität reflektieren, sich über sich selbst verständigen. Fragen der Religion und der Kultur sind ein solcher bevorzugter Gegenstand literarischer Reflexion, kultureller Reflexion. Daher versteht es sich von selbst, dass ein säkulares Ereignis von der Dimension der Reformation und dass eine epochale Figur wie Martin Luther auch in diesem Reflexions- und Spiegelmedium der Literatur Spuren hinterlassen haben und im Grunde bis heute nach wie vor hinterlassen. Zweitens, Literatur ist eine Kunstform. Eine Kunst im spezifischen Ausdrucksmedium von Sprache, von Sätzen und Texten. Sie ist keine Wissenschaft und ihr Medium ist nicht der Begriff, die Formel, die abstrakte Erkenntnis, sondern Anschauung, Sinnfälligkeit, die Evidenz sprachlich erzeugter Bilder und Vorstellungen. Kultureller Diskurse, würden meine Kollegen Vornehmer sagen, aber ausdrücklich auch von Bildern und Vorstellungen. Um dieser Sinnfälligkeit der Literatur zu entsprechen, will ich Ihnen heute eine kleine Kollektion sprachlich erzeugter, sinnfälliger Bilder, nämlich Lutherporträts, vorstellen. Und ich werde das in relativ ausführlichen Zitaten tun, um Ihnen tatsächlich eine sinnfällige Vorstellung zu vermitteln, wovon wir reden und um Ihnen im Übrigen auch, das will ich nicht verschweigen, die Anregung zu weiterer künftiger Lektüre zu geben. Drittens und dann aber auch letztens ist Literatur anders als etwa die bildenden Künste, aber ebenso wie die Musik eine Zeitkunst. Ihr Gegenstand entfaltet sich erst in der Zeit, sukzessive, in der Abfolge von Sätzen und in den mit diesen sprachlichen Sätzen verbundenen Vorstellungen. Anders als ein Porträt in der Malerei, und ich verwende den Porträtbegriff, deswegen tue ich gut daran, diese Differenz ausdrücklich zu machen, anders als ein Porträt der Malerei, das uns synchron und vollständig in quasi totalisierender Gestaltwahrnehmung im Nu vor Augen steht, bildet sich ein sprachlich erzeugtes Porträt erst in sukzessiven Sätzen im Hier und Jetzt einer geduldigen Lektüre. Das braucht Zeit. Und daher bitte ich Sie heute ausdrücklich um etwas Nachsicht und Geduld, falls ich die Zeit ein wenig überziehen sollte, und das halte ich für möglich. Es geschieht aus der Logik der Sache und in der allerbesten Absicht, Ihnen die literarischen Porträts möglichst sinnfällig vor Augen zu stellen und nicht nur in abstrakten Rubrizierungen und Behauptungen über sie zu sprechen. Literatur und Reformation standen von Anfang an in engstem Austausch. Luther selbst war, wie wir vielfach gehört haben, ein Sprachgenie und ein Liederdichter von allerhöchstem Format. Heinrich Heine lässt, von dem wir heute noch viel hören werden, lässt die moderne Geschichte der deutschen Literatur ausdrücklich mit Martin Luther beginnen. Eine Literaturgeschichte der Reformation in Gedichten, das wäre ein sehr reizvolles Unterfangen, müsste unmittelbar zeitgenössisch einsetzen mit lyrischen Reaktionen auf Luther in heftigstem Pro und Contra. Auf der ablehnenden Seite zum Beispiel ein Dichter wie Thomas Murner, ein Neulied von dem Untergang des christlichen Glaubens 1522 oder von dem großen lutherischen Narren, ein anderes großes Pamphlet gegen die neue Konfession. Unmittelbar zeitgenössisch aufgetreten 1522, ein Jahr später erwidert der Nürnberger Meistersinger und frühe Protestant Hans Sachs mit einem ebenfalls großen allegorischen Gedicht, die Wittenbergische Nachtigall, die man jetzt höret überall, 1523. Und Hans Sachs wird später ein sehr persönliches und bewegendes Epitaphium oder Klaglied 1546 ob der Leich Dr. Martini Luthers verfassen. Das sind sehr umfangreiche Gedichte, auf die ich deswegen jetzt nicht eingehen kann, aber die Kontinuität solcher Luther-Porträts setzt sich in den nachfolgenden Epochen fort und ich möchte Ihnen stellvertretend eine kleine Kollektion von Luther-Gedichten des 17. bis frühen 19. Jahrhunderts zeigen, lauter erste Namen unter den Verfassern, jeweils im Stil, im Ton, im Duktus der betreffenden Epoche. Es sind dies Exempla einer literarischen Luther-Hagiographie oder Luther-Panegyrik, die bald ihre eigenen Topoi ausbildet und sie dann in den Formen und mit den kulturellen Mentalitäten ihrer jeweiligen Epochen durchspielt und variiert. Erstes Beispiel, Daniel Georg Moorhoff auf Dr. Martin Luther. Rom zwang die ganze Welt, der Papst hat Rom bezwungen. Ihr ist das Werk durch Macht, ihr der Roma, die Stadt ist weiblich zu denken, ihr ist das Werk durch Macht, ihm durch Betrug gelungen. Seht, Luther aber ist viel größer als sie beide, der sie und ihn erschlug durch seine Federschneide. Geh, Griechenland, und rühm von deinem Herkul viel. Sein eisern Keul ist nichts vor Luthers Federkiel. Daniel Georg Moorhoff war nicht irgendjemand, Professor der Beredsamkeit in Rostock und später in Kiel, ein Polyhistor im Stil des 17. Jahrhunderts, ein Universalgelehrter und übrigens auch ein Gründungsheros der Philologie, unserer eigenen Disziplin. Das Gedicht würde man bestimmen als ein Encomium, ein Lobgedicht in barocken Alexandrinern, diesem sechshebigen Metrum mit einer Symmetrie-Schneise in der Mitte der Zeile und mit typisch rhetorischen Figurationen, Antithesen, Parallelführungen im Stile der Barocklyrik. Dem Sinne nach haben wir es hier, ist hier die Rede von einer Überbietung früherer Eroberungen vom Imperium Romanum einerseits, von der päpstlichen Herrschaft über das antike Rom andererseits. Beide diese traditionellen Regime werden durch den Sieg Luthers übertroffen. Die traditionellen Herrschaftsmittel, Macht auf der Seite des Imperium Romanum, Betrug auf der Seite des Papstes, sind geschlagen worden durch Luthers schärfere Waffe seiner Federschneide. Luthers Federkiel überbietet die eiserne Keule des antiken Erzhelden Herkules. Wir haben es hier ganz erkennbar mit einer Strategie der Heroisierung zu tun, einer auf die Ausbreitung einer neuen Religion und ihres Gründungsheros pochenden, stolzen Behauptung und Heroisierung des Reformators. 80 Jahre später, Friedrich Gottlieb Klopstock um 1755, die Deutsche Bibel. Heiliger Luther, bitte für die Armen, denen Geistesberuf nicht scholl und die doch nachdolmetschen, dass sie zur Selbsterkenntnis endlich genesen. Eine antikisierende Ode, ich gehe jetzt nur in der Eile auf diese erste Strophe ein, eine antikisierende Ode an den deutschen Luther, der hier als Gewährsmann und als Schutzpatron, als Schutzheiliger, heiliger Luther, Sie hören die ironische Reminiszenz an den überwundenen katholischen Heiligenglauben. Der Protestantismus hat seine eigenen Heiligen eingeführt, nämlich den heiligen Luther als den Schutzpatron einer neuen Sprache für die geistig Armen, die doch durch sein Dolmetschen zur Selbsterkenntnis endlich genesen sollen. Und ein weiteres Beispiel an protestantischer Geistlicher selbst, später Generalsuperintendent in Weimar und einer der tragenden Weimarer Klassiker, Johann Gottfried Herder, hier aus dem Jahre 1774, das ist das Jahr von Goethes Werther, und es ist die Hochblüte des Sturm und Drang, deren Chef, Vordenker und Ideologe Herder in der Straßburger Zeit ja bekanntlich gewesen ist. Wir haben es hier mit einem deutlichen Ausdruck des Stürmer- und Dränger-Genie-Kultes der 1770er Jahre zu tun. Luther erscheint als eine, wird uns präsentiert als eine heroische Ausnahmeerscheinung. Parallele: mächtige Eiche deutschen Stamms Gotteskraft. Wie oben im Wipfel braust der Sturm, sie bäumt mit 100-klauigen Armen dem Sturm entgegen und steht. Sturm braust fort, es liegen da der dürren veralteten Zweige, zwei da niedergesaust, sie steht, ist Luther. Und dann wird das gespiegelt, vielleicht auch daher, Parallele in einer zweiten, in einer Art von Gegenstrophe. Unter die ewige Eiche deutschen Stamms Gotteskraft, hier will ich mich setzen und Stimme des Herrn hochahnend hören und ruhen. Wer bist du, schlankes, dürres Laub, das um die Eiche sich stiehlt hinauf, durch alt Gemäuer, da durch sich stiehlt und zehrt im Moos und saugt? Schlanker Efeu, du bist Zinzendorf, hinweg, hinweg von der Eiche. Es wird sehr deutsch, es wird national, wir haben es mit dem Stereotyp, das in der Luther-Rezeption eine enorme Rolle gespielt hat, der deutschen Eiche zu tun, als einem Sinnbild für den großen, unbeugsamen Reformator. Und in der zweiten Strophe dann, in einer innertheologischen Polemik, der schmarotzende Efeu, der der Eiche nur Saft und Kraft nimmt, Nikolaus Ludwig Zinzendorf vor Oberhaupt der Herrnhuter Brüder, die sollen sich schleichen und die Eiche nicht weiter belästigen. Hier findet im Ton eines Stürmer und Drängers ein Bekenntnis zum Luthertum und zur Orthodoxie gegen innerprotestantische Abweichungen statt. Ah, das hatte ich Ihnen gar nicht gezeigt. Protestieren Sie ruhig, wir sind Protestanten hier in dieser Vorlesung, qua Definition. Wenn ich vergesse, was leicht vorkommt, Ihnen die Texte auch zu zeigen, dann begehren Sie sofort auf. Ja. Ein spätes und berüchtigtes Fragment aus der Feder Friedrich Schillers. Ein trochäischer Hymnus auf die Kulturleistungen der Deutschen als Nation. Der Hymnus Deutsche Größe, trochäisch, sprachlich sehr einfach gestaltet, aber inhaltlich eine Ansage sondersgleichen. Das ist nicht nur ein Fragment aus einem sehr umfangreichen, wiederum Fragment gebliebenen Text. Das ist nicht des Deutschen Größe, ob zu siegen mit dem Schwert, in das Geisterreich zu dringen, Vorurteile zu besiegen, männlich mit dem Wahn zu kriegen, das ist seines Eifers wert. Schwere Ketten drückten alle Völker auf dem Erdenballe, als der Deutsche sie zerbrach, Fehde bot dem Vatikane, Krieg ankündigte dem Wahne, der die ganze Welt bestach. Höhern Sieg hat der errungen, der der Wahrheit Blitz geschwungen, der die Geister selbst befreit. Freiheit der Vernunft erfechten heißt für alle Völker rechten, gilt für alle ewige Zeit. Ich lerne es noch im Lauf der Vorlesung. Es wird Ihnen aufgefallen sein, dass hier Luther nicht mehr beim Namen genannt wird, sondern als der Deutsche im Kollektivsingular bezeichnet wird, quasi in einem Synonym beide verschmolzen. Es ist eindeutig von Luthers Taten gegen den Vatikan die Rede, aber er wird als der Deutsche in stellvertretender Rettungstat bezeichnet, als einer, der eine für die Deutschen symptomatische Kulturleistung stellvertretend für alle Völker und für alle ewige Zeit erbracht habe. Wir sind hier einer markanten Stereotypenbildung auf der Spur. Ein Selbstbild Deutschlands als einer Kulturnation zeigt sich mit einem durchaus missionarischen Sendungsbewusstsein. Die Reformation erscheint als eine spezifisch deutsche Großtat. Am deutschen Wesen soll die Welt genesen. Wir sind unterwegs zu den deutschnationalen Tönen, von denen uns Herr Oberkrome in der vergangenen Sitzung, vorwiegend mit Blick aufs 19. Jahrhundert, aber dessen Schwelle überschreiten wir gerade, bereits gesprochen hat. Letztes Glied in meiner kleinen Beispielreihe. Ein zugegebenermaßen etwas pflichtschuldiges, und das merkt man dem Werk auch an, Elaborat, Beitrag Goethes zum 31. Oktober 1817, dem 300. Jubiläum der Reformation, immerhin im Stammland, in deren Stammland in Sachsen-Weimar-Eisenach. Dem 31. Oktober 1817. 300 Jahre hat sich schon der Protestant erwiesen, dass ihn von Papst und Türkenthron Befehle Bass verdrießen. Was auch der Pfaffe, das ist der Katholik, was auch der Pfaffe sinnt und schleicht, der Prediger steht zur Wache, und dass der Erbfeind nichts erreicht, ist aller deutschen Sache. 1817. Auch ich soll gottgegebene Kraft nicht ungenützt verlieren und will in Kunst und Wissenschaft wie immer protestieren. Wir haben eine Reihe von Oppositionen in diesem kleinen Text. Der verlogene katholische Pfaffe gegen den aufrechten, aufmerksamen, Wache haltenden protestantischen oder evangelischen Prediger. Und natürlich den Erbfeind gegen die Sache der Deutschen. Das ist gesprochen gerade nach der Ära der Befreiungskriege, nachdem der Spuk Napoleon, den Goethe sehr bewundert hat, im Übrigen hier vollzieht einen merkwürdig schnellen, vielleicht auch nur für diesen Moment und für diesen Anlass geltenden Gesinnungswechsel. Er war sonst ein großer Bewunderer Napoleons, wie Sie wahrscheinlich wissen. Eigentümliche Schematik in diesem Gedicht, Pfaffe versus Prediger, die Deutschen gegen den Erbfeind. Aber dann in der dritten Strophe noch der eigenartige Zusatz, auch das lyrische Ich wolle in Kunst und Wissenschaft protestieren, sich als ein Protestant erweisen und die gottgegebene Kraft einsetzen. Bei dieser Paarung aus Kunst und Wissenschaft darf einem ein Distichon Goethes einfallen, das da lautet: Wer Kunst und Wissenschaft besitzt, der hat auch Religion. Wer diese beiden nicht besitzt, der habe Religion. Und ich denke, das ist eine Anspielung darauf. Hier wird eine spezifische Version von Kulturprotestantismus als Bildungsreligion verfochten, zwar in protestantischem Geist, und der Protestantismus steht hier offenkundig für eine Bildungsreform und für ein bestimmtes Erziehungsmuster, aber wir haben hier kein Bekenntnis zu irgendeiner Art von positiver, auch nicht zu einer protestantischen oder lutherischen Religion, sondern zu Kunst und Wissenschaft als einem Modus des protestantisch Seins. Und das macht immerhin einen Unterschied und ist, glaube ich, ganz kennzeichnend für säkulare Tendenzen in der Weimarer Klassik. Ich breche diesen kleinen Kursus hier ab, obwohl die Woge an lyrischen Luther-Elogen auch und gerade im 19. Jahrhundert und teils auch noch im 20. Jahrhundert ganz ungebrochen weitergeht. Eine Welle affirmativer, verklärender, oft auch mit nationalistischem Pathos, mit chauvinistischen Untertönen vorgetragener, später eindeutig völkisch intonierter Texte. Herr Oberkrome hat vergangene Woche vieles davon angespielt. Das sind zum sehr großen Teil triviale Texte. Wir haben es mit einer Woge von Luther-Festspielen im 19. Jahrhundert zu tun. Manfred Karnig hat in einer diesem Thema gewidmeten Studie mehr als 200 Luther-Festspiele im Lauf des 19. Jahrhunderts gezählt. Am bekanntesten sicher bis heute, aber auch ein ästhetisch fragwürdiger Text, Zacharias Werners Tragödie Martin Luther oder Die Weihe der Kraft von 1807 oder Theodor Körners, eines Champions der Befreiungskriege, dramatisches Fragment Luthers Monolog, als er in die Reichsversammlung von Worms geht. Wenn Sie sich über diesen kulturhistorisch fraglos interessanten Aspekt weiter informieren wollen, kann ich Ihnen drei Titel empfehlen, die alle jetzt im Kontext des Reformationsjubiläums erschienen sind. Der weitaus empfehlenswerteste und beste Beitrag stammt aus der Feder von Norbert Mecklenburg. Es ist der Band Der Prophet der Deutschen, Martin Luther im Spiegel der Literatur. Das ist eine analytisch außerordentlich interessante und ergiebige Arbeit. Für seinen Materialreichtum ist auch durchaus empfehlenswert Matthias Luserke, Jacqui, ein Nachtigall, die waget. Das ist der Titel des frühen Hans-Sachs-Gedichtes Luther und die Literatur. Und sehr viel eigenwilliger und auch eingeschränkter in seinem Skopus Volker Neuhaus, Gipfelgespräche mit Martin Luther, Johann Wolfgang von Goethe, Thomas Mann und Günter Grass. Das ist ein Buch, dessen Wertungen ich persönlich nicht durchgängig teilen könnte. Im Folgenden und für den Rest des Vortrages möchte ich mich auf drei Luther-Porträts, nicht affirmativen, nicht trivialen und teils ausgesprochen kritischen, sogar polemischen Charakters konzentrieren, in denen mit den spezifischen Mitteln der Literatur, ich sagte es, mit Sinnbildlichkeit, mit Fantasie, mit Konkretion, problematisierende Darstellungen des Reformators gegeben werden, die man vielleicht auf den gemeinsamen Nenner einer Ambivalenz bringen könnte. Nicht Hagiographie, nicht Panegyrik, automatisches stereotypes Lutherlob, sondern problematisierende Reflexion mit ambivalenten Befunden. Und der erste Autor, dessen Name hier unbedingt fallen muss, ist Heinrich von Kleist. Und das Werk, das uns beschäftigen muss, seine Novelle von 1810, Michael Kohlhaas, nach immerhin einem Experten wie Franz Kafka die größte Erzählung der deutschen Literatur. Und nach Norbert Mecklenburg, dessen Luther-Buch ich gerade erwähnte, die bedeutendste literarische Figuration Luthers überhaupt. Sein Urteil, ich bin ein großer Kleist-Fan und glaube ihm das quasi automatisch, aber ich bin nicht ein so umfassender Kenner, dass ich das streng genommen beurteilen könnte. Er, als einer, der den Fundus des Materials durchgesehen hat, kommt zu diesem Urteil, Michael Kohlhaas biete die bedeutendste literarische Figuration Martin Luthers. Zumindest aber, und das haben auch andere, das hat vor allem Hartmut Laufhütte in einer früheren Studie schon bemerkt, ist Michael Kohlhaas der erste literarische Text, der einen nicht mehr affirmativ gesehenen Luther uns präsentiert, sondern Ambivalenzen und Probleme mit dem Reformator herausstellt. Die Geschichte ist Ihnen bekannt. Ein paradoxer Held wider Willen, dessen Gerechtigkeitsgefühl einer Goldwaage glich, wie es im Text heißt, und dessen Rechtgefühl ihn zum Räuber und Mörder machte, einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit, wie bereits der erste Satz der Novelle, als der Held eingeführt wird, in paradoxer Verdichtung sagt. Einer der rechtschaffensten zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit und als solcher ein Fall für die Rechtsphilosophie. Viele von Ihnen werden sich noch erinnern an den Vortrag über Kohlhaasens Kampf ums Recht, über den vor einigen Jahren hier mal Herr Voskuhle in letzter Instanz aus Karlsruhe urteilend gesprochen hat und den Kohlhaas doch alles in allem ziemlich milde beurteilend dabei. Zum Zeitpunkt, als Martin Luther in dieser Erzählung auf den Plan tritt, nach ungefähr 40% des Textes würde ich sagen, eine Handlung, die im Jahre 1534 spielt und auch tatsächlich sich zugetragen hat. Kleist hat historische Quellen gekannt und verarbeitet. Zu dem Zeitpunkt, als Martin Luther in der Novelle auf den Plan tritt, hat Michael Kohlhaas in vielen Anläufen vergebens versucht, sich Recht zu verschaffen. Sie wissen, der auslösende Fall ist die Misshandlung seiner Pferde durch die Junkerbande von der Tronkers. Er ist dann den korrupten, versippten, feudalen Verhältnissen dieser ostmitteldeutschen Landstriche abgeprallt. Man hat ihn abblitzen lassen. Seine Frau ist bei einem Bittgang zum brandenburgischen Kurfürsten durch einen Unfall ums Leben gekommen. Er hat seine bürgerliche Existenz aufgegeben, dem Junker Tronka schließlich die Fehde erklärt und führt nun einen Partisanenkrieg mit einer eigenen Bande, mit Überfällen, mit Brandschatzungen und ist eine inzwischen gefürchtete Figur. Kohlhaas selbst betreibt zur eigenen Rechtfertigung eine Art von religiöser Selbststilisierung und Selbstüberhöhung zum Reichs- und Weltfreien zuerst, zum Gott allein untergebenen Herrn, nennt sich später den Erzengel Michael und schickt seine Erlasse vom Sitze der provisorischen Weltregierung in der Nähe von Wittenberg. Hier und an diesem Punkt der Entwicklung tritt Luther auf den Plan. Übrigens auch das mit historischem Vorbild. Es hat, so sagen die Chroniken, eine Begegnung Luthers mit dem historischen Vorbild des Kohlhaas, einem Hans Kohlhaase, in der Tat gegeben, wenn auch mit sehr charakteristischen Abweichungen, über die ich noch berichten werde. So tritt Luther in die Erzählung ein. Unter diesen Umständen übernahm der Dr. Martin Luther das Geschäft, den Kohlhaas durch die Kraft beschwichtigender Worte von dem Ansehen, das ihm seine Stellung in der Welt gab, unterstützt, in den Damm der menschlichen Ordnung zurückzudrücken und auf ein tüchtiges Element in der Brust des Mordbrenners bauend, erließ er ein Plakat folgenden Inhalts an ihn, das in allen Städten und Flecken des Kurfürstentums angeschlagen ward. Kohlhaas, der du dich gesandt zu sein vorgibst, das Schwert der Gerechtigkeit zu handhaben, was unterfängst du dich, Vermessener, im Wahnsinn stockblinder Leidenschaft, du, den Ungerechtigkeit selbst vom Wirbel bis zur Sohle erfüllt? Weil der Landesherr dir, dem du untertan bist, dein Recht verweigert hat, dein Recht in dem Streit um ein nichtiges Gut, erhebst du dich, Heilloser, mit Feuer und Schwert und brichst wie der Wolf der Wüste in die friedliche Gemeinschaft, die er beschirmt. Du, der die Menschen mit dieser Angabe voll Unwahrhaftigkeit und Arglist verführt, meinst du, Sünder, vor Gott, der einst an dem Tage, der in die Falten aller Herzen scheinen wird, damit auszukommen, also durchzukommen? Wie kannst du sagen, dass dir dein Recht verweigert worden ist? Du, dessen grimmige Brust vom Kitzel schnöder Selbstrache gereizt, nach den ersten leichtfertigen Versuchen, die dir gescheitert, die Bemühung gänzlich aufgegeben hat, es dir zu verschaffen. Ist eine Bank voll Gerichtsdienern und Schergen, die einen Brief, der gebracht wird, unterschlagen oder ein Erkenntnis, das sie abliefern sollen, zurückhalten, deine Obrigkeit? Und muss ich dir sagen, Gottvergessener, dass deine Obrigkeit von deiner Sache nichts weiß? Das sind Setzungen, die Kafka so begeistern an dieser Erzählung. Mechanismen, bürokratische Art, Instanzenzüge und so weiter. Nachrichten sind jemandem zugedacht, kommen aber nie an, weil sie sich unterwegs verlaufen haben. Also dieses Denken in Strukturen, das hat Kafka so sehr bewundert an dieser Erzählung. Muss ich dir sagen, Gottvergessener, dass deine Obrigkeit von deiner Sache nichts weiß? Was sage ich, dass der Landesherr, gegen den du dich auflehnst, auch deinen Namen nicht kennt? Dergestalt, dass wenn dereinst du vor Gottes Thron trittst, in der Meinung, ihn anzuklagen, er heiteren Antlitzes wird sprechen können, diesem Mann, Herr, tat ich kein Unrecht, denn sein Dasein ist meiner Seele fremd. Das Schwert wisse, das du führst, ist das Schwert des Raubes und der Mordlust. Ein Rebell bist du und kein Krieger des gerechten Gottes. Und dein Ziel auf Erden ist Rad und Galgen und jenseits die Verdammnis, die über die Missetat und die Gottlosigkeit verhängt ist. Wittenberg und so weiter, Martin Luther. Sie merken die enorme Freude des Autors, des Erzählers, das ist mit Händen zu greifen, eine Imitation dieses eines autoritären und autoritativen Predigergestus. Und wir haben es hier in der Tat mit einer entscheidenden Schärfung und Zuspitzung mit einer viel größeren Aggressivität des Tones gegenüber der historischen Quelle zu tun, die nämlich von einem sehr viel konzilianteren Verhalten Luthers gegenüber dem Rebellen, dem fehdeführenden Hans Kohlhase spricht. Dort wird nur generell von einer Ermahnung zur Gewalt, zum Gewaltverzicht gesprochen, wie sie einem Prediger und Reformator natürlich gut ansteht. Es gibt keinerlei Hinweise auf dieses Schlüsselwort der Obrigkeit. Das Kleist aber natürlich aus Luthers paulinischem Denken über insbesondere in den Zusammenhängen der Bauernkriege genommen und hier in seinem Text verstärkend implantiert hat. Es kommt im Gefolge dieses Aufrufs in der Erzählung sehr schnell zu einer persönlichen Begegnung. Kohlhaas, ein frommer Mann, ist beeindruckt durch diesen Appell Luthers und sucht ihn in Wittenberg auf. Luther erschrickt maßlos, als er den Kohlhaas plötzlich in seiner Schreibstube stehen sieht und ruft erstmal an weiche Satan und hält ihn für den Teufel. Und dann entspinnt sich folgender konfrontativer Dialog, der eine Schlüsselstelle der gesamten Erzählung ist. Heilloser und entsetzlicher Mann, rief Luther, wer gab dir das Recht, den Junker von Tronka in Verfolg eigenmächtiger Rechtsschlüsse zu überfallen und mit Feuer und Schwert die ganze Gemeinschaft heimzusuchen, die ihn beschirmt? Kohlhaas erwiderte, hochwürdiger Herr, er ist sehr unterwürfig. In der ganzen Begegnung, hochwürdiger Herr, niemand fortan. Der Krieg, den ich mit der Gemeinheit, der Gemeinschaft, der Gesamtheit der Menschen führe, ist eine Missetat, sobald ich aus ihr nicht, wie ihr mir die Versicherung gegeben habt, verstoßen war. Verstoßen, rief Luther, indem er ihn ansah, welch eine Raserei der Gedanken ergriff dich. Wer hätte dich aus der Gemeinschaft des Staats, in welchem du lebtest, verstoßen? Ja, wo ist, solange Staaten bestehen, ein Fall, dass jemand, wer es auch sei, daraus verstoßen worden wäre? Verstoßen, antwortete Kohlhaas, indem er die Hand zusammendrückte, nenne ich den, dem der Schutz der Gesetze versagt ist. Denn dieses Schutzes zum Gedeihen meines friedlichen Gewerbes bedarf ich, ja, er ist es, dessenthalb ich mich mit dem Kreis dessen, was ich erworben, in diese Gemeinschaft flüchte. Und wer mir ihn versagt, der stößt mich, jetzt ganz plakative, starke Formulierung, wer mir diesen Schutz des Gemeinwesens versagt, der stößt mich zu den Wilden der Einöde hinaus. Er gibt mir, wie wollt ihr das leugnen, die Keule, die mich selbst schützt, in die Hand. Wer hat dir den Schutz der Gesetze versagt, rief Luther. Schrieb ich dir nicht, dass die Klage, die du eingereicht, dem Landesherrn, den du sie eingereicht, fremd ist? Wenn Staatsdiener hinter seinem Rücken Prozesse unterschlagen oder sonst seines geheiligten Namens in seiner Unwissenheit spotten, wer anders als Gott darf ihn wegen der Wahl solcher Diener zur Rechenschaft ziehen? Und bist du, gottverdammter und entsetzlicher Mensch, befugt, ihn deshalb zu richten? Das ist eine Schlüsselpassage der Erzählung, die ausschlaggebend ist für die Beurteilung von Kohlhaasens widerständigen Aktion. Und sie ist bis heute heiß umstritten unter Interpreten und in der germanistischen, auch theologischen Forschung, die sich damit viel beschäftigt hat. Erkennbar aber lässt sich doch zunächst sagen, dass hier zwei Verständnisse von Staat und Gemeinschaft, von Staatlichkeit, zwei Staatsbegriffe aufeinanderprallen. Eine durch Luther vertretene paternalistisch-obrigkeitsfromme Sicht, jedenfalls von großem Zutrauen zum Landesherrn, zum obersten Garanten des Staats und des Gesetzes erfüllt und keinerlei Widerstandsrecht gegen dessen Beschlüsse einräumend. Und im Gegensatz dazu eine neuzeitlich, vielleicht im historischen Kontext des frühen 16. Jahrhunderts anachronistisch wirkende, eine sehr neuzeitlich, eher zu Kleists eigener Epoche und zum 18. Jahrhundert passende, rousseauistisch geprägte Vertragstheorie des Staates mit naturrechtlichen Implikationen und einem daraus abgeleiteten erweiterten Widerstandsrecht. Wenn der Staat mir den Schutz seiner Gesetze nicht angedeihen lässt, dann weist er mich wie einen Wilden in die Einöde hinaus, in einen vorstaatlichen Zustand, wo das Naturrecht gilt und wo wir mit Keulen und Fäusten wieder aufeinander losgehen und zur Selbstverteidigung gezwungen sind. Klar scheint nun, und scheint auch mir, der ich, na, das sage ich gleich, wie ich selber zu der Erzählung stehe, klar scheint, dass Luther, so autoritativ er hier auch spricht, in der Erzählung mit großer Ironie behandelt wird, weil nämlich seine optimistische Einschätzung der Verhältnisse in Sachsen, seinem eigenen Staat, weil nämlich sein optimistischer Obrigkeitsglaube im Handlungskontext des Textes nicht bestätigt, sondern widerlegt wird. Der Leser weiß, dass Luther hier eine stark geschönte Darstellung der Vorgänge gibt. Weder hat Kohlhaas sehr rasch zur Rache gegriffen, noch geht es um Lappalien, noch ist es zutreffend, dass der Landesherr von alledem gar nichts weiß. Indem die beiden hier noch sprechen, entwirft der Kurfürst von Sachsen ohnehin eine korrupte Figur mit den Schurken seines Adelsregimes, intensiv versippt. Einem hat er die Frau ausgespannt und sie zur Geliebten gemacht. Er ist intensiv verquickt in die korrupten Vorgänge seines Staates. Und es kann keine Rede davon sein, dass der luthersche Obrigkeitsglaube, der insofern etwas Beschwichtigendes hat, tatsächlich durch die Erzählung gerechtfertigt würde. Der sächsische Kurfürst selbst ist korrupt. Kohlhaas wird kein Recht zuteil, auch dann nicht, als er dem Kurfürsten Auge in Auge gegenübersteht. Insofern erfolgt hier implizit für den klugen, aufmerkenden Leser eine deutliche Problematisierung der Position Luthers. Wenn auch vielleicht, und das wäre meine Sicht auf die Dinge, wie sehr oft beim problematisierenden und diffizilen und aporetischen Kleist keine klare Lösung, sondern eher das konsequente Durchspielen von Problemen der Gesellschaft bis hin zur Aporie. Dem Obrigkeitszutrauen Luthers nicht zu folgen, heißt nicht, den Terrorismus, den moralischen Terrorismus des Michael Kohlhaas für gerechtfertigt zu halten. Kleist legt hier aber jedenfalls den Finger auf offene Probleme. Und ein Problem ist für ihn die lutherische Staatsdoktrin mit ihrem Obrigkeitskult. Das gelte, ich will es nicht weiter ausführen, mutatis mutandis auch für die im Anschluss zwischen beiden ebenso streitig diskutierte theologische Frage nach der Möglichkeit einer Vergebung für Kohlhaas Taten, um die er den Luther, er bittet ihn um seinen Segen, der wird verweigert, und um die Rechtfertigung des Missetäters Kohlhaas, die aber in der Schlusspartie der Erzählung nachträglich erfolgt, als Kohlhaas nicht etwa sich bekehrt, sondern in einem letzten finalen Racheakt den Kurfürsten zur Strecke bringt, weil er ihm die Kapsel, in dem das Schicksal, das, wir wissen, das ist eine sehr luminose Erzählung, das künftige Schicksal des Hauses Sachsen aufgeschrieben ist von einer Zigeunerin, diese Kapsel verschluckt und damit sein Wissen mit aufs Schafott und ins Grab nimmt. Das ist eine ultimative Rachehandlung von Kohlhaasens Seite. Er siegt in diesem Streit. Gleichwohl wird ihm kurz vor seinem Tod noch ein Segen Luthers zugespielt, von dem es heißt, er sei begleitet gewesen von einem Sendschreiben und einem Brief, der aber verloren gegangen sei, über dessen Inhalt man insoweit nichts erfährt. Auch das lässt Kleist geheimnisvoll offen. Also Reflexion, also Darstellung des Reformators Martin Luther in einer historisch verbürgten, in einer problemgeschichtlich sehr interessanten, offenen Situation mit doch erkennbarer, merklicher, ironischer Kritik, jedenfalls mit Vorbehalten gegenüber der orthodoxen Selbstverständlichkeit der lutherischen Obrigkeitslehre. Der zweite Autor, dem wir uns zuwenden wollen, und damit machen wir einen Sprung im konkreten Fall von etwas über 20 Jahren, ist Heinrich Heine, mit seiner Schrift zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland. Und das ist ein großer, buchförmiger Essay aus der Pariser Exilzeit Heines. Ein Versuch, den Franzosen Deutschland zu erklären, auf den Spuren übrigens der Madame de Stael, die das um 1800 schon in ihrem epochemachenden Buch De l'Allemagne selber versucht hatte, aber mit einem Deutschlandbild, das von der Sicht des linken, sozialistischen Neigungen zu dieser Zeit nahestehenden Heinrich Heine doch sehr abweicht. Heine gibt in zwei Schriften, die andere handelt von der romantischen Schule in Deutschland, diese, wie ich denke, wichtigere Schrift zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland, einen großen ideengeschichtlichen Überblick über die Entwicklung der neuzeitlichen Denkentwicklung in Deutschland von Luther bis zur Gegenwart. Seine theoretischen, wenn man das so nennen möchte, Leitbegriffe sind dabei Sensualismus und Spiritualismus als, wie man vielleicht übersetzen könnte, materialistische und idealistische Bestrebungen. Heine selber neigt eher sensualistischen Richtungen zu, aber er sieht diese als Leitlinien der ideengeschichtlichen Entwicklung in Deutschland. Und er handelt ausdrücklich und mehr noch zwischen den Zeilen oft vom Verhältnis der beiden Nachbarländer Frankreich und Deutschland. Frankreich ist das Land der politischen Revolution, 1789. Deutschland gegenüber das Land der Reformation und das Land eines langsamen, aber metaphysisch tiefen und gründlichen Denkens, das ich zuerst mit den Reformationen des Glaubens und des Denkens befasst habe, die aber in Zukunft, da spricht Heine ganz prognostisch, durchaus auch politisch werden könnten und auch müssten. Hier wird einer deutschen Revolution das Wort geredet, aus dem Pariser Exil wohlgemerkt. Mit solchen Positionen muss man in der Metternich-Zeit der Restauration ins Exil gehen. Und mit Sätzen im Schlussteil dieser Schrift, die einen im Lichte von 70-71 durchaus unheimlich anmuten können, warnt Heine Frankreich vor dem Erwachen Deutschlands, das, wenn es seine spirituelle Selbsterziehung vollends durchlaufen habe, eines Tages ein enormer Koloss sein werde und Frankreich überwinden werde. Das sind eigenartig prophetische und beängstigend hellsichtige Kommentare im Hinblick auf die Zukunft. Die Zentralgestalten dieses, ja, ich will für seine Lektüre wirklich werben, dieses wunderbar geistreichen mit erstklassigen Anekdoten. Die besten Kantwitze, die ich kenne, stammen alle von Heinrich Heine und aus dieser Schrift. Kennen Sie den einen? Nach 30 Jahren Kant hat also vorher die Routinen im Tagesablauf von Immanuel Kant, nachdem er in Königsberg die Uhr stellen konnte, beschrieben. Er geht immer um 4 Uhr nachmittags spazieren und so weiter. Nach 30 Jahren einer gedeihlichen Symbiose muss Kant feststellen, dass sein Kammerdiener Lampe ihn bestohlen hat, in die Besteckschublade gegriffen hat. Und selbstverständlich als rigoroser Kantianer muss er ihn dafür entlassen. Aber das bringt furchtbare Unordnung, schreibt Heine in Kants so geregelten Tagesablauf. Und um damit irgendwie fertig zu werden, habe Kant sich auf seinen Schreibtisch, Kritik der reinen Vernunft, wo hier entsteht, einen Zettel gelegt. Lampe muss vergessen werden, um sich immer daran zu erinnern. Großartig, oder? Davon gibt es 2 Dutzend in diesem wunderbaren Text. Und einem hochbeschlagenen Text, das ist ein philosophisch außerordentlich informiertes Buch, so ist es nicht. Er folgt der großen Linie Luther, Lessing, Kant, deutscher Idealismus und stellt das in einer journalistisch getönten, witzigen, geistreichen Sprache einem französischen Publikum vor. Das ganze erste Buch gehört der Darstellung Martin Luthers und der durch ihn bewirkten einschneidenden Veränderung aller deutschen Verhältnisse und wir schauen uns entscheidende Passagen des Textes an. das setzt ein mit einem großen Lutherporträt, einem sehr facettenreichen Medaillon, das Widersprüche und Ambivalenzen der Figur Luther nicht etwa ausspart, sondern eigens genüsslich, literarisch akzentuiert. Wie von der Reformation, so hat man auch von ihren Helden sehr falsche Begriffe in Frankreich. Die nächste Ursache dieses Nichtbegreifens liegt wohl darin, dass Luther nicht bloß der größte, sondern auch der deutscheste Mann unserer Geschichte ist, dass in seinem Charakter alle Tugenden und Fehler der Deutschen aufs Großartigste vereint sind. Wenn ich Ambivalenz sage, meine ich genau dieses Zusammenspiel von Tugenden und Lastern, Tugenden und Fehlern und das Umschlagen des einen ins andere, davon sprechen wir noch gleich. Dass er auch persönlich das wunderbare Deutschland, wunderbar heißt nicht großartig, sondern seltsam und merkwürdig aus französischer Sicht, repräsentiert. Der deutscheste Mann unserer Geschichte. Dann hatte er auch Eigenschaften, die wir selten vereinigt finden und die wir gewöhnlich sogar als feindliche Gegensätze antreffen. Coincidentia oppositorum im Charakter Luthers. Er war zugleich ein träumerischer Mystiker und ein praktischer Mann in der Tat. Seine Gedanken hatten nicht bloß Flügel, sondern auch Hände. Also ein Intellektueller, der praktisch ist und das Denken in Handlung umsetzt. Großes Thema des 19. Jahrhunderts. Denken Sie an die Feuerbach-Thesen von Karl Marx. Er sprach und handelte. Bin ich gesprungen? Nein. Er war nicht bloß die Zunge, sondern auch das Schwert seiner Zeit. Auch war er zugleich ein kalter, scholastischer Wortklauber und ein begeisterter, gottberauschter Prophet. Wenn er des Tags über mit seinen dogmatischen Distinktionen sich mühsam abgearbeitet, dann griff er des Abends zu seiner Flöte und betrachtete die Sterne und zerfloss in Melancholie und Andacht. Bild des romantischen Deutschen, des deutschesten Mannes. Derselbe Mann, der wie ein Fischweib schimpfen konnte, er konnte auch weich sein wie eine zarte Jungfrau. Er war manchmal wild wie der Sturm, der die Eiche entwurzelt, Deutschland, und dann war er wieder sanft wie der Zephyr, der mit Veilchen kost. Hier spricht der Lyriker Heine, der Autor des Buchs der Lieder, ist noch nicht so lange her, 10 Jahre. Er war voll der schauerlichsten Gottesfurcht, voll Aufopferung zu Ehren des Heiligen Geistes. Er konnte sich ganz versenken ins reine Geisttum. Und dennoch kannte er sehr gut die Herrlichkeiten dieser Erde und wusste sie zu schätzen. Und aus seinem Munde erblühte der famose Wahlspruch, wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Das hängt Luther gewaltig nach, ist wohl doch nur eine Zuschreibung durch Heinrich August Voss, aber seitdem in wirklich jeder zweiten Luther-Beschreibung als feststehender Ausspruch Luthers kolportiert. Wer nicht liebt Wein, Weiber und Gesang, der bleibt ein Narr sein Leben lang. Jetzt, er war ein kompletter Mensch, ich möchte sagen ein absoluter Mensch, in welchem Geist und Materie nicht getrennt sind. Ihn einen Spiritualisten nennen wäre daher ebenso irrig, als nennte man ihn einen Sensualisten. Das ist die Leitunterscheidung des ganzen Essays und Ausnahmefiguren wie Luther vereinigen die Gegensätze gewissermaßen in sich. Wie soll ich sagen, er hatte etwas Ursprüngliches, Unbegreifliches, Mirakulöses, wie wir es bei allen providentiellen Männern finden, also bei allen von der Vorsehung bestimmten Ausnahmefiguren finden, etwas schauerlich Naives, etwas tölpelhaft Kluges, Widerspruch in sich, etwas erhaben Borniertes, etwas unbezwingbar Dämonisches. Das ist die charakterologische Kurzcharakteristik Martin Luthers, aus der jetzt im nächsten Schritt des Textes Schlussfolgerungen gezogen werden. Ruhm dem Luther, ewigen Ruhm dem teuren Manne, dem wir die Rettung unserer edelsten Güter verdanken. Und von dessen Wohltaten wir heute noch leben. Und hier wird nach 300 Jahre nach der Reformation, also in großen Zeiträumen der Longue Durée der deutschen Geschichte der Neuzeit gesprochen. Es ziemt uns wenig, über die Beschränktheit seiner Ansichten zu klagen. Der Zwerg, der auf den Schultern des Riesen steht, kann freilich weiter schauen als dieser selbst. Wir sind vorangekommen seit Luther, aber nur durch Figuren wie Luther, weil wir auf den Schultern solcher Riesen eben stehen, will das heißen. Es ziemt uns noch weniger, über seine Fehler ein herbes Urteil zu fällen. Sie werden nicht bestritten. Luther hat Fehler. Diese Fehler haben uns mehr genutzt als die Tugenden von tausend anderen. Das wird jetzt erklärt. Die Feinheit des Erasmus und die Milde des Melanchthon hätten uns nimmer so weit gebracht, wie manchmal die göttliche Brutalität des Bruder Martin. Das ist diese griffige Formel, die ich zum Titel meines Vortrags erhoben habe. Die göttliche Brutalität des Bruder Martin. Von dem Reichstage an, wo Luther die Autorität des Papstes leugnet und öffentlich erklärt, dass man seine Lehre durch die Aussprüche der Bibel selbst oder durch vernünftige Gründe widerlegen müsse, da beginnt ein neues Zeitalter in Deutschland. Die Kette, womit der heilige Bonifaz die deutsche Kirche an Rom gefesselt, wird entzweigehauen. Diese Kirche, die vorher einen integrierenden Teil der großen Hierarchie bildete, hier wird von Herrschaftszusammenhängen und Abhängigkeiten und Unterwerfungen gesprochen, zerfällt in religiöse Demokratien. Ich habe das Z so stehen lassen, das ist die originale Schreibung Heines. Hier wird eine Art von politischer Religionsgeschichte geschrieben und die Ablösung von Rom als eine Herstellung demokratischer Verhältnisse im Glauben und in der Kirche beschrieben. Es entsteht das evangelische Christentum. Das ist das Muster einer Diagnose, die ich ambivalent nennen würde. Aber hier wird Ambivalenz in ihrer gleichsam positiven und produktiven Version vorgestellt. Es wird von der Beschränktheit, von Fehlern Luthers gesprochen, aber diese wandeln sich in positiver Luthers Kraftnatur ist zugleich seine Force, seine Dynamik, Voraussetzung seiner Wirkungskraft im Gegensatz zur Kultiviertheit, zur überlegenen Bildung, zum Feinsinn der Gelehrten vom Schlage des Erasmus oder von Melanchthon. Das ist ein Tribut an Luther, den Kämpfer, in der paradoxen, oxymorontischen Formel von der göttlichen Brutalität des Bruder Martin. Dieses Kapitel geht lange weiter und wird sehr konkret. In seinem Fortgang werden nun Leistungen Luthers für die deutsche Gesellschaft im Einzelnen spezifiziert und hochgelobt. Luther habe Geistesfreiheit und Denkfreiheit, Heines Worte, befördert durch die Lizenz zur selbstständigen Bibellektüre und Auslegung nach dem Maßstab der Vernunft. Das sind Aufklärungsgesichtspunkte, die hier Luthers Prinzip der Schriftlektüre und der selbstständigen Auseinandersetzung mit der Heiligen Schrift nach dem Prinzip sola scriptura unterstellt werden. Der Protestantismus erscheint als ein großes Aufklärungs- und Literarisierungsprogramm und nebenbei findet sich eine wundervolle Seite über die kulturgeschichtlich prägende und tragende Rolle des protestantischen Pfarrhauses, über freundliche Pfarrer, über hilfreiche Pfarrersfrauen und über Pfarrerstöchter mit langen Zöpfen. Wie aus einer romantischen Novelle, voller Sympathie für ein kulturelles Milieu volkstümlicher Aufklärung, wie Heine es oder sie dem Protestantismus zutraut. Pressefreiheit erscheint als ein protestantisches Recht und hier nun mit ganz gezielten Seitenhieben gegen die zeitgenössisch massive Zensur. Unter Metternich in den Gesellschaften der Restauration. Heine ist sich sicher, dass das Wort Freiheit ihm aus der deutschen Version seines Textes sofort herausgestrichen werde, schreibt er in Frankreich. Es windet sich eine große Hommage an Luther als den Sprachlehrer der Deutschen, der in Deutschland durch die Schaffung einer einheitlichen Sprache eine literarische Einheit schon vor der politischen hergestellt habe, mit der wunderbaren Prognose, wenn bei uns die politische Revolution ausbricht, wird die Freiheit überall sprechen können und ihre Sprache wird biblisch sein. Lutherdeutsch ist gewissermaßen das einigende kulturelle Band, das im Fall einer zu stiftenden nationalen Einheit verbürgen wird, dass die Menschen einander verstehen können im Geist der lutherschen Bibelsprache. Und schließlich lässt Heine, daraufhin habe ich vorhin schon angespielt, auch die neuere deutsche Literatur mit Luther beginnen, von ihm ihren Ausgang nehmen. Wir machen einen großen Zeitsprung ins 20. Jahrhundert und in die Literatur der klassischen Moderne, wo Luther ein ganz großes Thema ist, literarisch sehr dankbar behandelt, etwa in einem großen kulturgeschichtlichen Essay von Ricarda Huch, in einem Gedichtzyklus von Johannes R. Becher oder vor allem sehr, sehr lesenswert, auch das möchte ich Ihnen nachdrücklich ans Herz legen, in Stefan Zweigs außerordentlichem Essay Triumph und Tragik des Erasmus von Rotterdam, also einem Erasmus gewidmeten Essay, in dessen Kapitel der große Gegner Luther als der Antagonist erscheint, und zwar in einer sehr parteilichen und für Erasmus Partei nehmenden Sicht. Luther erscheint hier als deutschnationaler Dogmatiker, aus der Sicht eines Exilanten geschrieben, wohlgemerkt, der Deutschland hatte verlassen müssen, und als der Antitypus in einer sehr binär Oppositionen gegeneinanderstellenden Weise, auch ein bisschen schematisch, als der Antitypus zum kosmopolitischen Humanisten und Europäer Erasmus, der für Zweig die Vorbild- und Identifikationsfigur geradezu darstellt. Aber wir müssen uns im kurzen Zeitraum einer Vorlesung beschränken, und da kann die Wahl nur auf einen Autor fallen, nämlich auf ihn, auf Thomas Mann. Und auch hier müssen wir sehr selektiv uns verhalten, leider, denn Luther hat Thomas Mann zeitlebens beschäftigt und Thomas Manns Lutherbild hat sich dabei verschiedentlich stark verändert. Unter dem Einfluss Nietzsches, unter dem Eindruck historischer Ereignisse, vor allem aber auch der damit einhergehenden eigenen Einstellungsänderungen, Wandlungen Thomas Manns selbst. Die Spanne reicht hier von deutschnational getönten Luther-Glorifizierungen in den frühen Betrachtungen eines Unpolitischen bis zu einer allerspätesten, nicht mehr ausgeführten, aber gut rekonstruierten von der germanistischen Forschung Dramenidee, einem schwankartigen Dramenplan mit dem Titel Luthers Hochzeit aus den 50er Jahren. Sehr schade, dass wir diesen Text nicht mehr haben. Der Kollege Bernd Hamacher hat eine rekonstruierte Fassung davon entworfen. Man kennt Thomas Mann überhaupt nicht als Dramatiker und das ist ein hochinteressanter Text, über den man sich aber unabhängig informieren kann. Im Folgenden konzentriere ich mich auf eine Luther-Auseinandersetzung Thomas Manns aus der Schlussphase des Zweiten Weltkrieges und aus der sehr frühen Nachkriegszeit. Es ist die Epoche seiner Arbeit am Roman Dr. Faustus, dem Roman über Deutschland und die Genese der deutschen Katastrophe. Und dieser Roman Dr. Faustus ist begleitet von zwei wichtigen Aufsätzen, die ich Ihnen kurz vorstellen möchte. Zunächst den kürzeren, das ist zugleich der spätere dieser Aufsätze, ein Aufsatz zum Thema Die drei Gewaltigen, eigentlich ein Vortrag zum 200. Geburtstag Goethes, der auch einer der drei Gewaltigen dieses Textes ist, der hier als positives Gegenbild gegenüber den beiden anderen Monumentalfiguren der deutschen Geschichte darstellt. Goethe ist für Thomas Mann die eindeutig positiv besetzte kulturelle Identifikationsfigur und das große Vorbild. Ich wähle den Einstieg über diesen kurzen Essay, weil er die gedrängteste und darin frappierendste Darstellung Luthers bildet, ein kurzes von Spannungen und hier allerdings auch von polemischen Tönen geprägtes Bild des Reformators. Ich zitiere einen längeren Text. Die drei Gewaltigen, von denen ich hier spreche, um mit wahrer Herzensneigung nur von einem von ihnen zu sprechen, natürlich dem Jubilar Goethe, an dessen 200. Geburtstag, sind Luther, Goethe und Bismarck. Im 16. Jahrhundert erschien der erste, Martin Luther, der Reformator, der die konfessionelle Einheit des Erdteils sprengte. Schon das ist ein zwiespältiger, nicht positiv gemeinter Befund. Ein Fels und ein Schicksal von einem Menschen, ein heftiger und roher, dabei tief beseelter und inniger Ausbruch deutscher Natur. Sie merken schon hier, dass er im Grunde ein ganz ähnliches Beschreibungsverfahren wählt wie Heine, dessen Essay ja auch sehr gut kennt und schätzt, aber die Wertungen zum Teil ins Negative und Polemische verkehrt. Ein heftiger und roher, dabei tief beseelter und inniger Ausbruch deutscher Natur. Ein Individuum, klobig und zart zugleich, voller Wucht und Getriebenheit, von bäurisch-volkstümlicher Urkraft. Theolog und Mönch, aber ein unmöglicher Mönch, denn der Mann kann durch natürliche Begier des Weibes nicht entbehren. Sinnlich und sinnig, revolutionär und rückschlägig aus der Renaissance, mit deren Humanismus er keine Fühlung hatte, was theologische Forschung sehr bestreitet, ins Mittelalter durch stetige Balgerei mit dem Teufel und massivstem Aberglauben an Dämonen und Kielkröpfe. Also abergläubische Vorstellungen bei Luther inklusive seines Teufelsglaubens, das gilt als voraufgeklärt. Geistlich verdüstert und doch lebenshell, Kraft seiner Liebe zu Wein, Weib und Gesang, da ist es wieder, seiner Verkündigung evangelischer Freiheit, schimpffroh, zanksüchtig, ein mächtiger Hasser, zum Blutvergießen von ganzem Herzen bereit. Mit den Waffen, schreibt er, müsse man die Pest des Erdkreises angreifen, die Kardinäle, die Päpste und das ganze Geschwür des römischen Sodom und sich die Hände im Blute waschen. Ein militanter Anwalt des Individuums, seiner Gottesunmittelbarkeit und geistlichen Subjektivität gegen das Objektive, die kirchliche Ordnungsmacht, und dabei ein Erzieher seines Volkes zur Untertänigkeit, jetzt kommt die Bauernkriegsrechnung und die Obrigkeitsgläubigkeit, vor gottgewollter Obrigkeit, der die aufständischen Bauern zu stechen, zu schlagen, zu würgen auffordert, dem Humanismus seiner Tage, auch dem Deutschen, vollkommen fremd, aber desto gemütstiefer versenkt in deutsche Mystik, ein widerborstiger Orthodoxer, der aus der Kirche nur austritt, um eine Gegenkirche mit einem Gegendogma, mit neuer priesterlicher Scholastik und neuen Verketzerungen zu errichten. Antirömisch nicht nur, sondern antieuropäisch, furios nationalistisch und antisemitisch, darüber haben wir in der Vorlesung gehört, tief musikalisch dabei, auch als Gestalter der deutschen Sprache. Das wird nie und von niemandem in Abrede gestellt, dass Luther ein Sprachgenie gewesen sei. Die politischen Wertungen, auch die ethischen Wertungen, schwanken außerordentlich stark. Seine Bibelübersetzung, eine literarische Tat ersten Ranges, von der jungen Druckerpresse in Tausenden von Exemplaren ins Volk geschleudert, dankt seiner Musikalität so viel wie seinem liebevollen Ohr für den innigen Tonfall der Mystik. Sie schuf die deutsche Schriftsprache und gab dem politisch und religiös zerrissenen Lande die literarische Einheit. Was nach und von ihm kam, hier wird aus einer Perspektive wenige Jahre nach Ende des Nationalsozialismus und des Zweiten Weltkrieges gesprochen, und Luther wird, das ist ja auch die Perspektive des Faustus-Romans, es werden lange deutsche Kontinuitäten aufgespürt und es wird nach Vorgeschichten und Genesen gefragt. Was nach und von ihm kam und was Erasmus vorhergesagt hatte, entsetzliches Blutvergießen im Glaubenszwist, Bartholomäusnächte, Krieg 30 Jahre lang, Deutschland entvölkert und in der Kultur zurückgeworfen um Jahre, dreimal so viel, Das hätte der stiernackige Gottesbarbar, das ist schon eine heftige polemische Vokabel, das hätte der stiernackige Gottesbarbar bereitwillig auf diesen seinen gedrungenen Hals genommen. Hier stehe ich, ich kann nicht anders. Das ist Polemik pur, aber eine virtuose und literarisch, außerordentlich heftige Polemik. Folgt eine Erörterung des problematischen Führers Bismarck und dann die große Geburtstagseloge auf den Europäer, den Humanisten, Goethe als die wahre Leitfigur unserer finsteren Zeit. Ich gehe über zu einem zweiten, sehr viel weiter ausholenden und viel grundsätzlicheren Aufsatz Thomas Manns, der aber dieselbe Stoßrichtung verfolgt, Deutschland und die Deutschen. Ursprünglich ein Vortrag in der Library of Congress und später an der Columbia University in New York, also noch im amerikanischen Exil entstanden, noch zu Zeiten des in die Schlussphase gehenden Zweiten Weltkrieges und im Kontext seines Nachdenkens über den Dr. Faustus und die deutsche Katastrophe und ihre Vorbedingungen und Ursachen. Im Übrigen aber ganz ähnliche Tendenz wie in den drei Gewaltigen, aber hier mit noch sehr viel dezidierteren Wertungen, und ich gebe Ihnen auch dazu wieder den Originaltext. Martin Luther, eine riesenhafte Inkarnation deutschen Wesens, war außerordentlich musikalisch. Ich liebe ihn nicht, das gestehe ich offen. Das Deutsche in Reinkultur, das sagt er in Amerika, das separatistisch-antirömische, antikatholisch gleich antirömisch, antieuropäische, befremdet und ängstigt mich, auch wenn es als evangelische Freiheit und geistliche Emanzipation erscheint und das spezifisch Lutherische, das cholerisch-grobianische, das Schimpfen, Speien und Wüten, das fürchterlich Robuste, göttliche Brutalität, die hier nicht göttlich genannt wird, verbunden mit zarter Gemütstiefe und dem massivsten Aberglauben an Dämonen, Inkubi und Kielkröpfe, erregt meine instinktive Abneigung. Ich hätte nicht Luthers Tischgast sein mögen. Ich hätte mich wahrscheinlich bei ihm wie im trauten Heim eines Ogers, eines grobschlächtigen Riesen, gefühlt. Und bin überzeugt, dass ich, Thomas Mann, mit Leo dem X., Giovanni de' Medici, dem freundlichen Humanisten, den Luther des Teufels Sau, der Papst nannte, viel besser ausgekommen wäre. Auch erkenne ich den Gegensatz von Volkskraft und Gesittung, die Antithese von Luther und dem feinsten Pedanten Erasmus. Hier spielt er auf Stefan Zweigs vorhin genannten Erasmus-Essay an und dessen sehr schematische Gegenüberstellung der beiden. Und Thomas Mann glaubt, das sei nicht das letzte Wort in dieser Sache. Auch erkenne ich diesen Antithese von Luther und dem feinsten Pedanten Erasmus gar nicht als notwendig an. Goethe ist über diesen Gegensatz hinaus und versöhnt ihn. Der ist deutsch und europäisch, national und kosmopolitisch und so weiter. Er ist die gesittete Voll- und Volkskraft Goethe, urbane Dämonie, Geist und Blut auf einmal, nämlich Kunst. Mit ihm hat Deutschland in der menschlichen Kultur einen gewaltigen Schritt vorwärts getan oder sollte ihn getan haben. Denn in Wirklichkeit hat es Deutschland sich immer näher zu Luther als zu Goethe gehalten. Und das ist in Thomas Manns impliziter Bewertung ein Verhängnis. Und wer wollte leugnen, dass Luther ein ungeheuer großer Mann war, groß im deutschesten Stil, groß und deutsch, auch in seiner Doppeldeutigkeit als befreiende und zugleich rückschlägige Kraft, ein konservativer Revolutionär. Hier hat er eine sehr plakative Formel für seine Sicht der Dinge gefunden. Im weiteren Fortgang dieses Essays, und es geht in diesem Ton noch lange weiter, nichts gegen die Größe Luthers, aber Luther war ein Freiheitsheld, aber in deutschem Stil, so heißt es dann, denn er verstand nichts von Freiheit. Luther habe keinen Sinn für die politische Freiheit besessen, die Freiheit des Staatsbürgers, wie Thomas Mann wörtlich sagt. Ihre Regungen und Ansprüche waren ihm in tiefster Seele zuwider. es sei um die Freiheit des Christenmenschen, aber nicht um die Freiheit des Citoyen, des Staatsbürgers gegangen. Das sei ein deutsches Verhängnis gewesen. Hier ist natürlich wieder der Vorwurf des Obrigkeitlichen und Unterwürfigen im Visier. Es folgt eine Kritik an Luthers Haltung in den Bauernkriegen und an seiner generell falschen Innerlichkeit, an der Propagierung eines paulinischen Obrigkeitsdenkens. Drastisches Zitat: Wie tolle Hunde hieß er die Bauern totschlagen und rief den Fürsten zu, jetzt könne man mit Schlachten und Würgen von Bauern sich auch das Himmelreich erwerben. Für den traurigen Ausgang dieses ersten Versuches einer deutschen Revolution, den Sieg der Fürsten nebst allen seinen Konsequenzen, trägt Luther, der deutsche Volksmann, ein Gutteil Verantwortung. Er sieht Fehlentwicklungen, Entgleisungen der deutschen Geschichte und er schreibt sie nicht zuletzt Luthers Einfluss zu, dem lutherschen Dualismus von geistiger und politischer Freiheit, den er als politische Haltung verfehlt findet, zu viel Innerlichkeit. Er sieht in Luther insofern den Vorläufer einer sehr deutsch-romantischen Gegenrevolution gegen den philosophischen Intellektualismus und Rationalismus der Aufklärung. Kurzum, und das mein kurzes Fazit, wir haben es hier mit einer sehr harschen und grundsätzlichen Aburteilung zu tun, die auch zeitgenössisch sofort große Widerstände hervorgerufen hat. Vor allem aus kirchlichen und theologischen Kreisen ist diese Sicht auf Luther massiv kritisiert worden. Ich denke, es ist erklärbar, zum einen aus den Zeitumständen der deutschen Katastrophe, Nationalsozialismus, dem Weltkrieg, auch der eigenen Verbitterung über das Exil. Und zweitens, und das sollte man sich mal weiter und genauer anschauen, denke ich, dass die Positionen, die hier kritisiert werden, Innerlichkeit, Musikalität, deutsche Neigung zur Sublimierung unter Hintanstellung politischer und gesellschaftlicher Belange, auch auf eine Revision eigener früherer Positionen Thomas Manns, des jungen Thomas Mann, hinausläuft. Denn Musikalität, ein apolitischer Kulturbegriff, Innerlichkeit, waren auch Elemente des eigenen Denkens beim jungen Thomas Mann. Vielleicht findet hier auch eine Art von Projektion auf einen Gegner statt, der ihm zumindest historisch und biografisch nicht unvertraut gewesen ist. Dieses Bild soll nur noch eine Leerstelle markieren, aber auch eine Empfehlung. Luther im Kreise seiner Familie, ein berühmtes Gemälde von Gustav Adolf Spangenberg. Das kommt bei Thomas Mann vor in seiner wiederum zeitgleichen Karikatur, Luther-Karikatur in Gestalt des Hallenser Professors für systematische Theologie Ehrenfried Kumpf im 12. Kapitel des Dr. Faustus. Ich hätte gern darüber gesprochen, das müssen Sie mir versprechen, dass Sie das übers Wochenende zu Hause alle, Sie werden mir so dankbar sein vor allem. 12. Kapitel Dr. Faustus, Studienzeit von Adrian Leverkühn und Serenus Zeitblom, den beiden dem Freundschaftspaar, das die Doppelkonstellation des Romans ausmacht, der eine der Erzähler, der andere der Held. Sie studieren, Leverkühn mehr als Zeitblom, Theologie in Halle, wo sonst, und geraten an diesen Hallenser Professor Ehrenfried Kumpf, seines Zeichens systematischer Theologe, der saftigste Sprecher an der ganzen Hochschule und eine wuchtige Persönlichkeit, also das strotzt nur so vor Luther Anspielungen, zugleich in einer Art von leicht modernisierter Variante, aber auch hier musizieren im Familienkreis, man wird zum Professor nach Hause eingeladen und der musiziert zur Klampfe mit seinen deutschnational gesinnten Kindern. Zwischendurch gibt es als Variation auf den Tintenfasswurf, den Brötchenwurf. Professor Kumpf nimmt von der Tafel Brötchen und schmeißt die nach dem Teufel, den er in der Ecke zu stehen meint. Der Teufel ist auch sonst eine markante Figur im Dr. Faustus. Kurzum, da hat sich Thomas Mann einen großen Spaß erlaubt, sein Ressentiment auf Luther in eine fiktionale Gestalt zu verwandeln. Das wäre nochmal ein großer literarischer Text, den es sich anzuschauen lohnte. Im Übrigen, darauf wollte ich gar nicht eingehen, aber es ist ja doch so, dass auch unser eigenes jetziges Reformationsjubiläum literarisch reichlich Früchte getragen hat. von Luther-Krimis, Freies Geleit für Martin Luther, über sehr sentimentale Schmonzetten wie Asta Scheibs Roman Sturm in den Himmel, Christian Nürnbergers und Petra Gersters, der Tagesschau-Moderatorin, Buch Martin Luther und Katharina von Bora, also Biografie geht immer gut und Ehebeziehung vor allem. Wenn Sie was zum Lesen suchen, würde ich insbesondere Feridun Saimoglus Evangelio-Roman empfehlen, Roman eines bekannten Autors, bekennenden Moslems, über Luthers Zeit auf der Wartburg und Luthers Verhältnis zur Sprache. Das ist ein auch poetologisch interessantes, kompliziertes Buch. Davon könnten Sie etwas haben. Ich ende mit einem ebenfalls zeitgenössischen, aber nicht ganz so schweren Gedicht, Martins Let It Be. Luthertassen kommen gerade in Lutherschrankdekade. Lutherlinden, Buchen, Eichen könnten jetzt viel Geld einstreichen. Lutherstätten und Kongresse sind nun, was dem Papst die Messe oder was dem Lutherist jäh ein Furz von Luther ist. Luthertinte, Luthertorte, Lutherstempel ohne Worte, Lutherbeutel, Lutherschlipse, Lutheröl und Luthergipse, Lutherfahrt mit Lutherkutscher, Lutherbrot zum Lutherlutscher in den Lutherbauch, denn was, jetzt Wortspiel, denn was Vatikan, das kann ich auch. Merk, was du nun kaufen kannst, dient dem Ablass und dem Wanst. Ablass ist wie Hund und Katz, von Lass ab der Gegensatz. Denn lass ab vom Luther-Socken, die nach Worms zu gehen verlocken, um dort Luther-Schnaps und Schinken anzubeißen und zu trinken. Na, ist noch nicht fertig. Das hat noch eine erzieherische Pointe, der Text. Luthers Krug kann gar nicht anders, als im Fadenkreuz des Fahnders hier zu stehen. Für was? Für Bier. Dafür, Kinder, steht der hier. Bis zum Lutherherzinfarkt ist vermarktet auch mein Markt. Hier versetzten Lutherzwerge gleich 300 Maulwurfsberge. Abgesetzt, nota bene, kurze Moral und seine Empfehlung gegen diesen ganzen, diese kommerzielle Überfrachtung des Lutherjubiläums. Würdet ihr euch sonst bequemen, meine Lehre anzunehmen? Froh sein, stark in Gott und frei. Bruder Martin wäre dabei. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.